Also während wir die Aufnahmen machen, vielleicht auch für dich zur Beruhigung, wir sind voll gekleidet, bleiben es auch höchstwahrscheinlich während dieses Gespräches.
Ah, vielen Dank. Ich wollte auch gern die Menschen mitnehmen auf diesem Weg, aber musste auch lernen, dass nicht jeder gleich mitgehen kann. Und dann steht man auch manchmal ein bisschen alleine. Spiritualität beginnt im Becken.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Manfred-Podcasts. Heute ist wieder so eine Sternstunde, wo ich mich total freue, mit meiner eigenen Tantra-Ausbilderin und Lehrerin einen Podcast aufmachen zu dürfen und alles, was ich schon immer fragen wollte, so fragen darf, dass du zuhörst und die liebe Pravahi mit mir einfach ein Gespräch führt, wie unter Freunden, und du darfst zuhören. Herzlich willkommen, Pravahi.
Vielen Dank, Farid, für diese Möglichkeit, für die Einladung. Ja, ich bin gerne hier.
Ist ja auch spannend. Jetzt sehen wir zwei uns in diesem Seminarraum bei mir in einem ganz neuen Kontext, wie wir sonst zusammenarbeiten.
Ja, weil sonst, ja sonst. Ich sitze in anderen Kleidern hier. Das ist nämlich so lustig. Ja, letztens sagt jemand, ich kenne dich gar nicht mit Handtasche. Das war so amüsant, ja.
Für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wahrscheinlich hast du ganz viele Bilder im Kopf, so wie es mir auch vor 6 Jahren ging zu dem Thema Tantra. Und es ist tatsächlich so, deswegen schmunzeln wir zwei. In einer bestimmten Phase von tantrischen Momenten ist es auch so, dass man sagt, wir legen alle Schutzmomente ab und dazu gehört auch die Kleidung. Und dann ist man natürlich nackt voreinander. Und wenn man, so wie Pravahi und ich, dann schon mal längere Zeit zusammenarbeitet, dann beginnen Seminare fast schon damit, dass man erstmal eigentlich die letzte Hülle abgelegt hat und sich so begegnet, weil das nachher auch nicht mehr wirklich wichtig ist, ob man was anhat oder nicht. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist das natürlich erstmal eine Irritation. Also während wir die Aufnahmen machen, vielleicht auch für dich zur Beruhigung, wir sind voll gekleidet, bleiben es auch höchstwahrscheinlich während dieses Gespräches.
Ja. Ah, vielen Dank. Ja, es ist wichtig zu wissen, ja, dass wir als Menschen ja sehr viele Schleier voreinander aufbauen, um uns wirklich zu begegnen, ja. Und der tantrische Kontext lädt dazu ein, wirklich von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, ja, das menschliche, urwüchsige, das, was uns alle verbindet, anzuschauen. Und das ist einfach das Herz, das Gefühl, die spirituelle Seite, die. Ja, der Tantra hat einen Satz, der sagt, am Anfang war einer, aus dem einen wurden zwei, aus den zweien wurden viele und die vielen sind wieder das eine. Ja, und das heißt, wir sind alle miteinander verbunden. Die Schlüssel im Tantra sind ja Atem, Stimme und Bewegung und der Atem verbindet uns schon mal alle. Ja. Und wenn wir uns im tantrischen Kontext begegnen, gibt es sowas wie den Seelenblick. Wir halten mal inne in der Sprache, die wir jetzt benutzen natürlich, um das rüberzubringen, was das Tantra ist. Aber schenken uns einen Blick in die Augen, in die Seele des anderen Menschen. Und das geschieht mehr auch mal in einem stillen Moment, ja. Und wenn wir in die Seele blicken, dann sehen wir einfach was anderes, nehmen was anderes wahr, spüren und teilen was anderes miteinander, als wenn wir nur, ja, miteinander sprechen.
Das kann ja auch ein schönes Experiment sein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Pravahi und ich machen das jetzt einfach mal, wie wir uns ja sonst auch begrüßen in dem Seminarraumkontext von dir, mit einem göttlichen Gruß. Magst du beginnen und dann folge ich dir.
Ja. Wir nehmen einfach mal einen Atemzug, verspüren die Verbindung, wie unsere Füße die Erde berühren, Die Erde ist ja unsere Mutter, die uns trägt. Ja, und öffnen uns von oben, von unten, von den Füßen durch den ganzen Körper bis zum Scheitel hin, spüren wir unseren Körper. Über den Scheitel die Verbindung zum Kosmos, zum Raum der Unendlichkeit. Ah, nehmen nochmal einen tiefen Atemzug. Schenken uns einen Blick in die Augen. Ja, verbinden nochmal unsere eigenen Hände vor unserem Herzen und schenken uns ein Namaste. Ich ehre das Göttliche in dir und dich als Spiegel meiner selbst, lieber Frederik.
Namaste, liebe Pravai. Ich ehre das Göttliche in dir und dich als Spiegel meiner selbst.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, du merkst vielleicht, dass das jetzt echt alles live und echt und vielleicht auch ein Impuls, mit einem dir nahestehenden Menschen genau das Gleiche zu machen. Du hast ja jetzt die Anleitung von Pravai bekommen. Du verbindest deine Füße mit dem Boden. Das ist ja immer eine gute Idee für überhaupt Erdung im Leben. Und verbindest das deinen Kopf, das oberste Chakra, kann man sagen, mit dem Universellen und lässt die Energie fließen. Und das musst du gar nicht glauben. Du kannst es einfach nur ausprobieren. Und du kannst es auch mit deinem Liebespartner machen. Und das ist einfach ein schöner Gruß, ohne dass daraus irgendwas folgen muss, sondern es ist einfach nur die Begrüßung von zwei Menschen, die es gut miteinander meinen. Jetzt springe ich bei dir nochmal zurück, Pravahi. Als ich 16 war, wollte ich, glaube ich, Tierarzt werden zusammen mit meinen Cousinen. Heute bin ich Unternehmensberater und Social Entrepreneur und Podcaster. Also von dem, was ich mal machen wollte, war es ein langer Weg bis zu dem, was ich heute bin. Und ich auch nie weiß, ob ich das auf Dauer mache, was ich hier tue. Wie war das denn bei dir? Du bist ja wahrscheinlich auch nicht in den jungen Jahren auf die Idee gekommen, ich will Tantra-Meisterin werden. Oder doch, vielleicht war das so. Wie war denn dein Weg, dein Ruf zu dem, was du jetzt tust?
Also für mich war es so, dass ich als Kind schon mal den Wunsch hatte, Lehrerin zu sein. Als ich dann aber die Schule besucht hatte, hat mir das gar nicht so viel Spaß gemacht, selber daran zu partizipieren und ja, die Art, wie mir Wissen vermittelt wurde. Und dann ich war einfach immer sehr neugierig und habe dann auf die Schule geschmissen, bin einfach mal ins Leben eingestiegen, habe eine Ausbildung gemacht und bin mit 15 durch den Betrieb, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, durch meinen Mitarbeiter zu einem Yogabuch gekommen. Ja, und habe angefangen, mir in meinem Zimmer selber Yoga beizubringen. Und das hat mich interessiert und da bin ich diesem Weg gefolgt. Mit 22 habe ich dann zum ersten Mal meditiert und dann angefangen, eine Gesundheitsberaterausbildung zu machen, die mehr ganzheitlich war. Weil das hat mich interessiert, ja, wie Mensch in diesem Leben lebt, ökologisch, ja, mit gesundem Essen, mit Spiritualität. Das ist mir ein Ruf geworden.
Und mit 15 oder 16 hattest du schon so intensive Rufe?
Ja.
Spannend.
Ja.
Wie kam das denn? Also mit 15, 16 war ich noch, also gut, klar, jetzt bin ich ein typisch maskuliner Vertreter, glaube ich, aber ich war Fußballspielen und Kicken, fand Partys toll und habe angefangen zu gucken, bei welchem Mädel ich irgendwie ein Stückchen vorankomme im Liebesleben. Aber du hattest schon so früh so einen inneren Ruf. Also ich war ja eher im Externen, wenn ich das gucke. Du hattest sehr früh einen inneren Ruf. Ist das für dich im Nachhinein, wenn das man betrachtet, eine Überraschung oder passte das schon damals zu dir?
Also als Kind war ich sehr feinfühlig und naturverbunden. Ich bin auch auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also wir waren auch als Kinder viel draußen und irgendwie, ja, so das Menschliche hat mich immer auch berührt und das, was es noch gibt, ja. Und da gab es so eine innere Neugierde. Ich wollte auch reisen. Und natürlich hatte ich auch, ich hatte damals schon einen festen Freund und ja, war einfach neugierig. Und da kam dann wie ein Puzzlesteinchen zum nächsten, ja, auf dieser Suche. Und ja, mit dieser Gesundheitsberaterausbildung kamen spirituelle Themen, ökologische Themen, menschliche Themen. Und dem bin ich dann neben einem normalen kaufmännischen Beruf, den ich bis dahin ausgeführt habe, immer mehr gefolgt.
Ich will nochmal zu dem Thema Ruf zurück, weil ich weiß ja, dass wir sehr viele junge Hörerinnen und Hörer haben. Woher weiß ich denn, dass ich einen Ruf habe? Also das klingt jetzt für dich vielleicht komisch, weil du schon dem so lange folgst. Hm. Weiß nicht, vielleicht kannst du mal an den Erstruf-Moment zurückgehen, weil ich kenne das aus meinem Leben auch. Bei mir ist es das Bauchgefühl. Aber ich würde mal gucken, bin auch gerne dazu bereit zu lernen, wie dein Ruf war, ob es andere Formen gibt zu verstehen, das ist jetzt mein Ruf. Weil ich glaube, für viele Leute ist es unglaublich wichtig, was will ich eigentlich in diesem Leben tun? Also Bestimmung oder Verwendung, was auch immer der richtige Name ist.
Dass ich Dinge kennenlerne, die mir so viel Freude gemacht haben, dass mir auch Zeit und Raum egal war. Ja? Wenn mich was fesselt, dann setze ich da Energie rein und das macht mir Freude. Das kann auch anstrengend sein, aber das macht nichts. Und so ist das bis heute geblieben. Und diese Dinge, die vor allem auch ja Freude machen, das Herz berühren, ja, die mich im Hier und Jetzt sein lassen, ja, und spannende, ja, und wie gesagt, mein Wort dafür ist Neugierde, ja, auf was bin ich neugierig, ja, und was berührt auch irgendwie einen tieferen Teil in mir, ja, und ich kann es nur so benennen.
Ist schön, ja. Ich will das nur noch mal zusammenfassen, also es ist Neugier, dann finde ich es sehr schön, das Wort, wenn dich etwas fesselt und dass dann auch die Mühe keine Mühe ist, sondern Freude, dich tiefer in was einzugraben. Das ist vielleicht für dich als Zuhörerin, Zuhörer nochmal eine Indikation, an denen du es für dich verproben kannst. Gibt es Themen, wo du merkst, du hast Neugier, die fesseln dich, da hast du Lust, dich tiefer einzugraben? Weil ich habe das ja schon ein paar Mal von Menschen gehört, auch als der Tom Bartels hier war, der Sportmoderator, der immer sagte, das war für ihn früh eine Leidenschaft, das zu tun. Und er hat aus dieser Leidenschaft nachher eine Professionalität gemacht. Aber bis heute lebt der ja sein Hobby und von dir höre ich Ähnliches. Wenn ich mit dieser Energie an Themen rangehe, finde ich etwas, wo ich praktisch später von leben kann, Geld verdienen kann. Das müssen wir ja nun mal in dieser Gesellschaft. Und das tue ich aber mit Hingabe.
Genau.
Und das hast du dann tief weiterverarbeitet. Ich habe verstanden, also Tantra war wahrscheinlich da noch nicht der Start, sondern auch von deinem Lebenslauf weiß ich ja, du warst ja dann Gesundheitsberaterin.
Ja.
Und wie ging es denn da weiter? Und wo sind wir dann ungefähr? Bei welchem Lebensalter?
Also das ist dann Mitte 20, ja. Und dann habe ich parallel zu meinem kaufmännischen Beruf einfach Gesundheitsberatertätigkeiten ausgeführt. Ich habe junge Mütter in Kleingruppen beraten. Was mache ich denn mit den Kindern, mit dem vollwertigen Essen? Was wäre natürlich, ja? Wie ist der natürliche Umgang mit Tragetüchern, mit diesen Dingen? Ja, und weil für mich ist an der Stelle, wo sich was innerlich deckt, dass wie so mein Herz nickt zu den Dingen, die ich erlebe, ja, und immer wieder dieser Aspekt, dass Anstrengung nicht Anstrengung ist, ja, ich habe ja auch dann meinen Urlaub dazu verwendet, Fortbildungen zu machen, ja, ich habe meine Freizeit Menschen beraten, teilweise Kochkurse oder so Einführungen in gesundes, ganzheitliches Leben gemacht. Und das war für mich, das hat mir Energie gegeben. Ja, und das, so hat sich auch mein berufliches Leben immer mehr verändert.
Das war ja wahrscheinlich irgendwie 80er, 90er Jahre in Deutschland. Das war ja noch eine Zeit, da war das ja überhaupt nicht en vogue. Also weder das Thema Gesundheitsberaterin, noch später das Thema Tantra. Das heißt, du warst ja weit vor deiner Zeit. Ich kenne es ja von meinen Themen. Die Gesellschaft reagiert ja nicht immer mit Freudensprüngen auf einen, wenn man sagt, oh, ich mache jetzt aber ganz neue Felder in meinem Leben auf, sondern da gibt es ja durchaus so eine Bereitschaft zur Abwertung, weil Mensch es nicht kennt, verbunden häufig mit so Angstthemen, Begegnungsangstthemen. Wie bist du denn damit umgegangen? Ja, bis heute erlebe ich dich ja beeindruckend stark und gleichzeitig wird man ja nicht stark geboren. Sondern wie war denn damals für dich dieses sich durchbeißen, nachdem du so deinen Ruf gefunden hattest? Das stelle ich mir durchaus anstrengend vor.
Also ich fand es nicht immer einfach und trotzdem war ja die innere Wahrheit, dazu zu stehen, was ich tue, was ich lebe, das war für mich der Gradmesser. Und ich wurde ja noch, ja, am Anfang gab es kaum Bioläden oder sowas, wurde ich auch noch als Öko oder Müsli betitelt. Und von Menschen, ich hatte mal, bevor ich die Kinder bekommen habe, ein paar Jahre einen Bioladen geführt, ja, von Leuten, die dann später bei mir eingekauft haben. Und da habe ich dann nur geschmunzelt. Und genauso, ja, mich später hinzustellen als Frau mit Tantra, was ja das Thema Sexualität beinhaltet, dann eben auch, ja, nicht immer nur angesehen zu sein, ja, sondern, ja, auch, ich weiß von der Freundin, mit der ich sehr eng war, der ihr Mann, dem war ich immer ein bisschen unheimlich, ja, und der kannte mich aber gar nicht, aber sowas habe ich dann schon auch erlebt und trotzdem, mein inneres Feuer war einfach da und hat das genommen und manchmal war ich aber auch traurig darüber. Ja.
Das finde ich sehr spannend, deswegen will ich da mal gucken, ob wir da einen Tipp rausarbeiten können. Ich kenne das in meinem Leben auch sehr gut, dass es im Außen eine Ablehnung gibt, die ich persönlich als nicht gerechtfertigt oder angebracht empfinde. Und dennoch, und jetzt gehen wir mit dir weiter, hast du dich ja nicht abbringen lassen. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele da draußen, Menschen, die sagen, ich würde gerne was machen, aber ich weiß, da gibt es irgendwie, ich nenne das jetzt mal eine soziale Ächtung oder eine Wertung drauf. Was kannst du denen denn als Tipp geben? Wie hast du das denn gemacht, dir treu zu bleiben? Du hast einen herrlichen Begriff gerade eben geprägt. Du bist deiner inneren Wahrheit gefolgt. Das finde ich sowieso einen genialen Satz. Ich muss mal gucken, ob der Podcast später so heißt. Ich finde ihn so klasse. Aber ich kenne dich ja in der Zusammenarbeit. Ich weiß ja, dass viele klasse Sätze noch kommen werden, weil die aus deiner Lebenserfahrung kommen. Aber zurück zum Thema. Wie hast du es geschafft, im Inneren das zu bewahren, was im Außen zu dem Zeitpunkt noch nicht die Akzeptanz hatte?
Ich weiß, was du meinst, ja. Also was mir viel gegeben hat, waren Menschen, die mit auf den gleichen Weg gegangen sind. Ich war, glaube ich, in unserem hiesigen Naturheilverein Nummer 6 oder sowas von den Gründungsmitgliedern. Und einfach dort auch im Äußeren eine Verbindung zu haben. Ich bin auch manchmal, selbst wenn man in der eigenen Familie, meine Eltern hatten auch Angst, wenn ich, als ich einen Sanyas-Namen bekommen habe, dass ich einer Sekte angehöre und so weiter.
Musst du, glaube ich, ein bisschen erläutern, nicht alle wissen.
Ja.
Also einen Sanyasin-Namen kommt ja aus dem Kontext.
Ich war in Indien in einem Ashram und dann kann man sich einfach einen spirituellen Namen geben lassen und der ist mir so zugeflogen und hat so mein Herz berührt, dass ich mit diesem Namen auch hier in der Welt stehe. Und auch wenn in meinem Pass mein Herkunftsname steht. Und zurück zu deiner Frage, bin ich auch immer wieder mit Menschen zusammengekommen, wo man sich gemeinsam stärkt, weil man gemeinsam, auch wenn man nur ein kleiner Kreis ist, für etwas, was mir selbst gut tut, wo ich auch ein Gefühl für habe, die Welt braucht es, weil ich schöne Entwicklungen sehe, die bei mir selber passieren, die bei den Menschen um mich herum passieren, die den gleichen Weg gehen. Und das hat mich immer genährt und gestärkt. Am Anfang bin ich da auch weit gereist, um Biosachen einzukaufen, um Menschen zu treffen. Und wo ich heute in einem Feld lebe, wo das ganz natürlich ist. Ja. Aber selbst in meiner Familie und Gemeinschaft brauchte das erstmal, durch den Widerstand im Außen hindurchzugehen, mit dem, dass ich für das einstehe, was ich empfinde, wo mein Inneres nickt und ein Gefühl für da ist, für mich ist es richtig, ich folge dem.
Das ist immer so was Spannendes. Jetzt, wo wir 2024 haben und ob das jetzt Bio-Nahrung ist oder auch das Thema tantrisch, ist ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist jetzt nichts mehr so, dass Menschen, die das hören, sich denken, ja, was waren das damals? Das Verrückte ist ja, dass die Menschen, die das jetzt hören, fast nie wissen, wie das mal war, wenn man Neulandentdecker oder Entdeckerin in deinem Falle ist. Das sind ja immer die besonders schweren Wege. Ich habe so ein Bild im Gang hängen, ich liebe das. Das ist so ein Wolfsrudel in einer Winterlandschaft. Und man sieht in dem Fall mache ich jetzt mal die Anführerin des Wolfsrudels, die ist immer 1-2 Meter voran und total angestrengt, weil die macht den Weg. Und die Reste, die anderen vom Wolfsrudel, die laufen hinterher. Und die Überschrift ist zu diesem Plakat: Menschen, die stets nur folgen, werden nie erfahren, wie schwer es ist, den richtigen Weg zu finden. Das finde ich so herzberührend, das muss man erstmal kapieren. Heute ist das ja alles en vogue. Damals, aber zu deiner Zeit war das nicht. Und dazu muss man neue Wege finden. Ich will das nur mal festhalten, was hast du getan? Also A, Weggefährten suchen, du warst die Nummer 6 in deinem Verein. Also für dich, der du auch sagst, ich möchte andere Wege in meinem Leben gehen. Es ist ja alles Trial and Error, was wir hier machen. Das ganze Leben ist ja irgendwie ein bisschen ein Spiel. So, wenn du jetzt neue Spielwege gehen willst, such dir die Spielkameraden, die dich in deinem Weg stärken können. Die Kritiker, die Ablehner, die kriegst du jeden Tag geschenkt. Die gibt es sowieso, die stehen so auf. Aber such dir eine Gemeinschaft. Das Zweite ist, dass du dir selbst den Sinn klar gemacht hast davon. Also, warum folge ich dem? Und das Dritte ist dieses sich treu bleiben. Ich finde das sehr schön. Meine eigene Wahrheit, meine innere Wahrheit leben. Das finde ich sind großartige Momente. Und vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schreibst du dir einfach diese drei Beispiele auf. Wir sind jetzt so bei der Mitte des Podcasts angekommen, um die 20 Minuten. Schreibst du dir auf, damit du für dich selbst guckst. Was willst du denn erreichen? Wem willst du denn treu bleiben? Und das kann ich dir zusagen, das ist ein Kampf. Weil das ist meine Erfahrung, da werde ich dich auch gleich mal einladen zu Pravahi. Wie sind die Menschen bei dir damit umgegangen? Weil die Ablehner, die Mahner, die Kritiker, die immer aus dem Bestand kommen, die sind ja in der Regel eine Mehrzahl. Wie bist du mit denen umgegangen? Hattest du die vielleicht auch in der Familie oder auch Menschen, die dich wahrscheinlich ja geliebt haben, aber vielleicht trotzdem Kritiker waren, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ne? Die macht es ja immer nicht nur, um jemanden zu schaden, sondern auch aus Liebe. Ja, wie war das denn bei dir in deinem sozialen Umfeld?
Mein Umfeld hat sich einfach schon verändert, ja. Also dadurch, dass ich für das, was mich interessiert hat, neue Menschen kennengelernt habe auf diesem Weg, ja, gibt's Menschen, die sind heute noch von damals, meine Familie sowieso. Also ich habe einen ganz engen Draht zu meiner Familie. Und trotzdem haben wir dort auch gekämpft miteinander um Wahrheiten und um einander zu lassen, ja, dass jeder seinen Weg so gehen darf, wie er sie mag.
Und warst du da in Zweifel? Also wenn jetzt Menschen, speziell aus der Familie, die einen in der Regel ja gut mit einem machen, wenn die dann sagen, Mensch, Pravahi, also kannst du nicht Bürokauffrau werden oder keine Ahnung, was sie damals gesagt hat. Wie war das denn da für dich, deiner inneren Wahrheit zu folgen?
Es war einfach ein guter Weg, der mir Freude gemacht hat. Und von daher gab es da auch Zweifel, ist das richtig, aber nicht wirklich ein Zweifel, weil es gab keine Alternative. Also der Weg zurück, der war es nicht, weil ich habe genug gemerkt, ah ja, so will ich nicht arbeiten, so will ich nicht leben. Ja, mir geht es einfach besser mit vegetarischen, biologischen, vollwertigen Essen. Ich habe gemerkt, mein Körper, der ist vital, gesund und dann gehe ich nicht mehr davon weg. Ja, und genauso ist es mit vielen Dingen, die ich erlebt habe, wenn man mal anfängt, sich mit Meditation, mit Bewusstsein zu beschäftigen. Ja, und wir hatten das im Vorgespräch, da fallen bestimmte Dinge raus, die man einfach im Kontakt auch nicht mehr macht. Ja, und dann streitet man nicht mehr so viel und man streitet für was. Ja, wenn natürlich, wenn man jemanden liebt und dann streitet man auch für gegenseitiges Verständnis, ja, weil ich wollte auch gern die Menschen mitnehmen auf diesen Weg, aber musste auch lernen, dass nicht jeder gleich mitgehen kann. Und dann steht man auch manchmal ein bisschen alleine. Ja, und dann gibt es auch solche Klippen, ja, bin ich dem dann wirklich treu? Bleibe ich dem treu und verliere ich auch mal jemand auf diesem Weg? Und das ist natürlich auch traurig oder schmerzlich, ja. Und trotzdem ist das aber auch das Leben, ja. Und das Leben hat mich dann immer letztlich dahin geführt, wo ich gerne geblieben bin, ja. Und mit den Menschen zusammengeführt, die dazu passen.
Ich glaube, das ist eine schmerzhafte Erfahrung, die wir alle gemeinsam haben, die neue Wege gehen, dass es auch immer zu schmerzhaften Verlusten auf diesem Weg kommt, von Menschen, die den Weg nicht mitgehen wollen oder gehen können oder die in Ablehnung kommen. Aber es, glaube, um sich treu zu bleiben, ist es trotz der sich schälenden Schlange, so habe ich gerade so ein Bild von mir, braucht es einfach das Dranbleiben, für sich selber dranbleiben und dann halt auch manchmal schmerzhaft Abschied nehmen von Menschen, manchmal auf Dauer, manchmal auch nur temporär, die ja einem nicht gut tun, die nicht mitgehen können, was immer auch der richtige Begriff ist. Ich finde das ein Phänomen, wo ich selber gerade einen Namen im Kopf habe und feststelle, ja, das ist so. Das scheint, ist eine der Preise, die man zahlt als Mensch, wenn man andere Wege geht.
Ja, und für mich, um nochmal zurück auf den tantrischen Weg zu kommen, also gerade, das war ja der Moment, wo ich auch, ich habe mich dann mit Gesundheitsberatung, mit Körperarbeit, Massagen beschäftigt. Und als mir dann meine eigene, auch aus Neugierde bin ich zu meiner eigenen ersten Tantra-Massage gegangen, bei einer Frau, die mir die gegeben hat. Und wo das wie dann so der Missing Link war, festzustellen, dass der Körper als Tempel der Seele, ja, mit in diesen spirituellen Raum gehört. Ja, das hört nicht beim Kopf, Spiritualität geht nach oben oder es hat mit Stillsein zu tun oder Gebet oder was auch immer so aus der Religion kommt. Und allein das Herz macht es auch nicht, weil mein Lehrer, den ich dann später hatte, hat immer gesagt, die Spiritualität beginnt im Becken. Ja, und ich habe gemerkt, ja, wir sind alle Wesen, die einen wundervollen Körper haben, die auch die Lust, die Sexualität geschenkt bekommen haben. Und im Tantra geht es dann darum, ja, teile ich die Lust mit einem Partner oder auch die sexuelle Energie kann ich auch durch die innere Flöte, so nennt man das innere Energiesystem, im Körper aufsteigen lassen und vom Becken das Becken mit dem Herzen verbinden und mit den spirituellen Ebenen im Kopf. Und das macht auch nochmal eine andere innere Stärke. Zum einen diese Erlaubnis, oh, ja, mein Körper, so wie er ist, mit allen Sachen, die ich an mir liebe oder auch nicht liebe, aber jeder von uns ist einfach ein göttliches Geschenk und der Körper nochmal ihn zu sehen, so als Tempel, ja. Und diese Energie, die von der Erde durch die Füßen im Becken wach ist, ja, und das kennen wir alle so in Form von Lust, ja. Und wenn diese Energie sich mit dem Herzen und mit den Kopfebenen verbinden darf, was das nochmal auch für einen inneren Raum aufmacht und auch ja eine innere Kraft und Stärke mir verliehen hat. Ja.
Ich will mal ein, zwei Schritte noch zurückgehen, weil bin ja jetzt, glaube ich, seit 6, 7 Jahren auf meinem tantrischen Weg und merke, wir haben natürlich sofort so ein Insider-Gespräch. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, das ist immer sau schwer, aber kannst du grob sagen, gerne mit deinen Worten, was ist A, Tantra und was ist eine tantrische Massage aus deiner Perspektive? Yeah. Weil ich nehme an, ungefähr 95% der Hörer haben keine Ahnung, von was wir gerade reden.
Ja, yeah, okay, natürlich gerne.
Danke.
Also ich selbst, ich fange mal mit dem eigenen Weg an. Ja, ich selbst habe erfahren, es gibt eine tantrische Massage. Ich kannte vorher nur Ganzkörpermassagen, wo der Intimbereich ausgespart wird. Dann habe ich zum ersten Mal selber, wie gesagt, von Frau zu Frau eine Tantra-Massage empfangen dürfen, wo der ganze Körper berührt wurde, einschließlich Intimbereich, nicht in Form von, es will mich jemand sexuell erregen, sondern Es geht darum, auch dieser Bereich wird gleichgültig wertvoll berührt. Ja, und das war wie so ein Missing Link für mich. Das war eine Erfahrung von, das hat irgendwie gefehlt bei dem, was ich vorher an Massage selbst, mittlerweile hatte ich mir Massagetechniken selber erlernt, die ich auch für Menschen gegeben habe. Und das war, ich habe mich 2 Tage gefühlt wie, so rund, satt, irgendwie vollständig.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff aus dem Tantra, satt. Also dieses genährt ist, finde ich, ein anderes schönes Wort, wie ich es auch erlebe. Und ich kenne das ja aus meinem eigenen bekannten Freundeskreis, der ja da eher mit humorvollen Beiträgen oder irgendwie schnippischen Bemerkungen drauf reagiert. Aber wenn der ganze Körper berührt wird, also sowohl bei der Frau Yoni, also was wir den Scheidenbereich nennen, oder den Lingam, also den Penis des Mannes, führt es zu einem unglaublichen Genamtnährwert, ohne dass irgendwas passieren muss. Also der, ohne dass ich jetzt der Insider bin, aber das Thema des Orgasmus ist ja überhaupt kein Ziel, sondern ganz im Gegenteil, so eine Einladung, jetzt beim Mann aus meiner Perspektive, wie kenne ich das, den auch mal zu veratmen, zu behalten und die Energie im Körper zu halten und gar nicht so sehr, und liebe Männer, ich bin ziemlich sicher, ihr wisst ziemlich genau, wovon ich rede, dass damit nicht die Energie nach außen gegeben wird und dann fast so eine Leere entsteht oder Müdigkeit, ich gehöre zu den Müdigkeitsvertretern, sondern die behalte ich und versuche sie einfach zu behalten und zu verteilen im Körper und zu veratmen. Das ist für mich Teil des tantrischen Erlebnisses und Teil der tantrischen Massage. Kannst du noch mal eine Ebene rübergehen? Tantra selbst, also ohne dass wir jetzt aus ein Lehrbuch machen wollen, das ist ja auch ein schwieriger Begriff, aber vielleicht ganz grob, wo kommt der her und was beinhaltet der?
Also die tantrische Lehre kommt aus dem indisch-tibetischen buddhistischen Raum, ist Jahrtausende alt und wurde früher von Meisterin zu Schüler oder Meister zu Schüler weitergegeben. Es gibt sehr wenig alte Aufzeichnungen. Und es ist der Weg, der die Sexualität eben nicht ausgespart hat, sondern auch die sexuelle Energie mit befürwortet hat als eine Energie im Körper, die auch mit in die Spiritualität gehört. Ja, und das ist der tantrische Weg, so man nennt es ja heute Neo-Tantra, der Weg für den Westen, für die westlichen Menschen, die ja sehr scheinbar eine sexuelle, in der sexuell freizügigen Welt leben, wo aber die Erfahrung ist, dass es so einen Hunger gibt nach wirklicher Zufriedenheit und Liebe mit sich selbst. Deswegen jetzt kommt zum ersten Mal der Begriff auch Liebe ins Spiel, weil viele Menschen kommen ins Tantra und denken, jetzt kriege ich einen schönen Kontakt zu einem anderen Menschen, habe einen Zugang zu Männern oder Frauen, ja, und dann sind sie etwas enttäuscht, dass der tantrische Weg erstmal nach innen führt, ja, diesen Weg zu sich selbst, ja, sich selbst mal wahrzunehmen, wer bin ich denn überhaupt, wie fühle ich mich, wenn ich mal die Augen schließe und den Atem in meinem Körper wahrnehme, ja, die Energie in meinem Körper selber spüre, ja, und dann dort mal anzukommen in meinem eigenen Körper, in meinem Sein. Deswegen nutzen wir auch ganz viel Meditation, teilweise bewegte Meditation oder auch den Tanz, um den Körper in seine Lebendigkeit wach zu machen, zu spüren und dann Zugang zu bekommen. Und in eine Interaktion, in eine Berührung, wie eben, dass man gegenseitig Massage lernt, das kommt erst als übernächster Schritt, will ich es mal nennen. Ja, weil wir ja erstmal so den Zugang zum eigenen, ja, zur Achtung des eigenen Körpers, zur Verbindung mit dem eigenen Körper, weil wenn ich selber mit mir nicht gut in Kontakt bin, wie komme ich dann in Kontakt, in guten und schönen und liebenden Kontakt zu einem anderen Menschen? Ja, das ist dann einfach schwieriger. Ja, und deswegen haben wir auch in den Kursen, in den Seminaren diese Räume, die einfach getragen, gehalten, geschützt sind, wo man mit sich selbst eine Erfahrung macht und dann natürlich auch unter bestimmten Anleitungen mit Menschen in Augenkontakt, das nennt man im Tantra diesen Seelenblick geht, ja, auch erstmal in diese Herz-zu-Herz-Begrüßung, ja, und erstmal ganz vorsichtig, achtsam, respektvoll auch in den Kontakt mit einem anderen Menschen geht und auch immer wieder spürt dann im Hinblick, wo ist meine eigene Grenze, wo ist die Grenze des anderen, ja, und wie kommt man damit in einen wirklichen Kontakt, wo sich beide entspannen können und wo Energie erstmal dann auch fließen kann, wenn ich entspannt bin.
Du merkst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch wie Pravahi schon spricht, das ist eine weitaus tiefere Reise, als sich vielleicht die meisten vorgestellt haben, die, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung sehr gut, erstmal bei einem selbst beginnt, also bei mir zu gucken, was gefällt mir nicht, überhaupt bei mir was, um meine eigene Männlichkeit zu entdecken. Und das unglaublich, fast wie eine Meditation mit mir selbst. Also bis heute bin ich großer Anhänger von Atemtechniken. Und es ist viel weniger sexuell erotisch, als sich vielleicht der gemeine Bürger im ersten Moment vorstellt. Das sind alles Elemente, die integriert werden. Nicht auch immer gut, wie du sagst, Pravahi, die werden nicht ausgespart, aber die sind nicht der Fokuspunkt. Und das ist der größere Tanz. Insofern, wenn du merkst, das spricht dich an, ist das, glaube ich, ein ganz guter Moment für einen ersten kleinen Werbeblock, Pravahi. Wenn Menschen, und es gibt ja so viele Tantra-Landschaften darunter, aber du bist ja in meinem Urteil eine Verkörperin der wirklich sehr guten Lehre, zu dir kommen wollen, wie können sie denn mit dir in Kontakt treten? Wo finden sie dich denn?
Ja, sie finden mich im Internet, auf meiner Homepage, pravahi.de. Leben tue ich hier im Herzen der Wetterau in Wölfersheim-Bärstadt, wo ich auch in der kleinen Gemeinschaft, wo ich auch immer mal Schnupperabende zum Kennenlernen gebe.
Das ist im Bundesland
Hessen.
Ich glaube, wir müssen noch ein paar Erläuterungen dazugeben.
Ja. Ja.
Und in mitten der Nähe in Hessen, von.
Mitten in Deutschland.
Mitten in Deutschland, in der Nähe von, kann man sagen.
Zwischen Frankfurt und Gießen.
So, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zwischen Frankfurt und Gießen, soweit musst du dich schon auf den Weg machen. Und wenn du um die Nachbarschaft kommst, dann komm doch vorbei. So habe ich Pravahi gefunden. Ich habe gegoogelt, wer in meiner Nähe was anbietet und habe mich dann ein bisschen eingelesen, weil ich auch eine bestimmte Form des Tantras gesucht habe, nämlich mit sehr viel mehr Ruhe und innerer Arbeit und weniger im Außensein. Und so habe ich dich gefunden. Jetzt will ich noch was nachholen. Wir verwenden die ganze Zeit diesen Namen Pravahi. Du hast ja vorhin kurz erzählt, der kommt aus deiner Ashram-Zeit. Was heißt der denn und was bedeutet der für dich?
Also der Name Pravahi heißt ausgesprochen Ma Jivan Pravahi, Frau des fließenden, strömenden Lebens. Und ich war in Indien, weil mich dort der Ruf gepackt hat, mal schon in ganz jungen Jahren nach Indien zu gehen, war ich auch öfters. Und als ich dort in diesem doch etwas chaotischen Land war, habe ich trotzdem irgendwie innerlich eine Heimat dort entdeckt. Hm. Ja, für mich so eine spirituelle Heimat war das. Und war auch irgendwie ganz klar, ja, ich habe wie so eine Taufe bekommen mit diesem Namen und das begleitet mich seitdem und auch dieses, im Leben mehr ins Fließen zu kommen, das ist ja diese Arbeit, die ich mache und für mich selbst und aber auch die Menschen zu unterstützen, da mehr im eigenen Fluss zu sein und flowing ist der Begriff. Pravahi, wenn du liest, liest du das Wort flowing, ohne dass du es weißt.
Jetzt hast du ja vorhin einen deiner Ausbilder erwähnt, der ja auch das Buch geschrieben hat, die Spiritualität beginnt im Becken, Samuel Widmer.
Ja.
Magst du vielleicht noch ein paar Worte zu ihm sagen, weil ich ihn sehr ehrenhaft in seinem Werk finde. Ich weiß, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die sich an ihm gerieben haben.
Ja.
Das gehört aus meiner Sicht dazu, wenn du Neuland betrittst. Das war ja schon der erste Teil dieses Podcasts so. Die, die Neuland betreten, kriegen immer ein bisschen auf die Füße getreten von denen, die aus dem Altland kommen.
Ja.
Also wie war denn vielleicht dein Weg zu Samuel Widmer und jetzt auch Nicole Widmer, die ja auch immer wieder bei dir zu Gast ist als Dozentin?
Und also was, Daniel Widmer Nicole heißt.
Entschuldigung.
Ja. Ja, ja. Macht,
sag's bitte nochmal richtig, ich habe es falsch gesagt.
Ihr Name ist Daniel Widmer Nicole.
Ja.
Ja. Ja, ich habe für mich selbst, da das Tantra ja der Begriff heißt, verweben, vernetzen im Leben, ja, habe ich gemerkt, dass wenn ich so einen spirituellen Weg gehe, habe ich ja vorhin erwähnt, dass ich Menschen um mich brauche, ja, die, ja, wo man sich unterstützt, den gleichen Weg zu gehen, ohne den Rest der Welt außen vor zu lassen. Also ich bin interessiert an allen Menschen in dieser Welt. Aber das hat mich dann auch natürlich über die Liebesbeziehungen auch in Gemeinschaft geführt. Und der Samuel Widmer ist ein Lehrer, der diese Dinge verbunden hat. Tantra, Spiritualität, Liebe, Gemeinschaft. Ja, und da war es naheliegend für mich, einen Lehrer zu haben, der all das verkörpert, was in meinem Leben auch so nach und nach, was sich aufgebaut hat, wo ich hineingekommen bin. Ich habe verschiedene Gemeinschaften in Deutschland erlebt, kennengelernt und dort halt diese Verbindung von all diesen Themen gefunden, bei ihm und seiner Frau verkörpert. Er hat seinen Körper verlassen vor ein paar Jahren, aber seine Frau ist immer noch einfach meine Lehrerin, ja, und fühle mich ihr sehr verbunden. Und es freut mich, von solchen Menschen natürlich auch mit denen ein Stück durchs Leben zu gehen. Weil es ist für mich immer so, dass ja auch ich in meiner Tätigkeit als Seminarleiterin, als Tantra-Lehrerin immer wieder Menschen begegne, die ein Stück ihres Lebens mit mir gehen, mit den Seminaren, ja, die ich ein paar Jahre begleiten darf, bis sie so, weil ich mache ja auch Ausbildungen. Und das ist besonders schön, auch eine feste Gruppe mal über einen längeren Zeitraum zu begleiten, im persönlichen und spirituellen Wachstum zu begleiten. Und das habe ich für mich selber auch sehr schätzen gelernt, in einer kontinuierlichen Gruppe zu wachsen, auch innerhalb dessen die eigenen Fortschritte zu sehen, die Fortschritte der Menschen, mit denen man unterwegs ist, wie jeder mehr bei sich selbst ankommt und dann auch sich immer mehr von innen heraus das Leben um einen rum so findet, dass man sich zu Hause fühlen kann.
Ich finde es sowieso nochmal einen wichtigen Tipp, den ich nochmal hervorheben möchte, für sich selbst einen, ob das jetzt Mentor oder Supervisor oder auf jeden Fall einen Menschen sich zu suchen, von dem du dann selber wieder lernen kannst oder ins Gespräch kommen kannst, damit die Gefahr des in eigenem Brei zu kochens auch umgehen wird, sondern zusätzliches Wissen dazu gewonnen wird. Ich habe das all die Jahre sehr geliebt, ob das Jochen Windhausen ist vom Hoffmann-Institut oder Dieter Kurt-Schmidt aus dem Himmelreich. Das waren für mich immer lange Lebensabschnittsgefährten, die mir beigebracht haben, Wissen, so wie ich jetzt langsam versuche, Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Ich glaube, so funktioniert der Staffelstab des Lebens mit dieser Weitergabe. Und gleichzeitig finde ich das wichtig, hat es mich unglaublich gestärkt auf meinem Weg.
Ja.
Bin ja jetzt auf dem Weg bei MKP in der Männerarbeit. Und auch da habe ich mir wieder einen Mentor gesucht. Grüße an Stefan Wolf an dieser Stelle, der mein Mentor dankbarerweise ist, der einfach viele Jahre mir voraus ist in der Ausbildung. Und wo ich dadurch nicht jeden Weg neu gehen muss, sondern der ein Stück den Weg geht und auch dann mir helfen kann, wenn ich mal ins Stocken gerate und orientierungslos bin, weil der halt einfach schon, ich sag jetzt mal, in Kilometerstrecken 2 Kilometer vor mir ist. Und das ist ganz angenehm, mal jemanden zu haben, der weiß, ah, verstehe ich schon, da kommt der Baum rechts, der tut immer weh, an dem musst du aber nur weitergehen. Das ist der Tipp, such dir in deinem Leben Mentorin, einen Mentor, irgendjemanden, der ein Stückchen des Weges schon weiter gegangen ist und der dich ein Stückchen begleiten kann. Wegbegleiter. Jetzt machst du das Ganze ja nicht alleine. Also klar, das ist dein Institut. Aber in all den Seminaren, und ich glaube, ich bin schon seit 3 Jahren immer wieder bei dir. Ich mache ja jetzt gerade die Jahresgruppe. Da gibt es ja auch einen Mann an deiner Seite.
Yeah.
Den lieben Tom.
Yeah.
Tom Schnabel, den ich hiermit auch ehren möchte und den Raum hole. Wie ist das denn für euch als Paar? Ich will jetzt auch mal auf das Thema hingehen. Eifersucht, loslassen. Das sind ja ganz viele Menschen, wenn ich denen von Tantra erzähle, fragen die sofort, was sagt denn Carina? Was sagt denn Carina? So sage ich, du, Carina hat das auch schon gemacht. Mhm. Jetzt gerade macht sie eine Pause, war auch schon alleine auf Seminaren. Mhm. Und ja, da kommen manchmal Eifersuchtsmomente hoch oder Ruckelgefühle. weil wir sind in diesen Räumen sehr häufig unbekleidet und in intensiver Begegnung mit anderen. Also es findet da ja kein Koitus statt, um das auch mal deutlich abzugrenzen. Ja. Aber es findet halt Berührung statt. Ja. Wie ist das für euch als Paar?
Ja, also ich möchte zum einen den Tom auch ehren, weil ich meine, wir kennen uns jetzt im 11. Jahr und der Tom hat uns das Leben in Italien zusammengeführt, auch in einem tantrischen Kontext.
Von Arnold Neumann, den wir hier auch mal erwähnen dürfen, den ich sehr schätze mit seiner Freiraumparty.
Genau.
Ja.
Ja. Und wo ich als Tantra-Lehrerin auch Räume gestaltet habe. Und das ist einfach schön, einen Mann an der Seite zu haben, der diesen Weg einfach mitgeht, der auch nie mit mir in Konkurrenz gegangen ist, der mich geehrt hat, immer als Frau, die diesen Weg geht, die auch vorne steht, eine Gruppe leitet, ohne das, und wo er neben mir steht, ohne irgendwie Konkurrent sein zu müssen, sondern als liebender Mann, der diese Arbeit, die mich schon lange begleitet, von Anfang an super toll mitgetragen hat, von seinem ursprünglichen Beruf als Webdesigner mir eine schöne Homepage gebaut hat, also auch auf dieser Ebene von Anfang an seine liebenden Hände unter mich gehalten hat und jetzt auch dann hineingewachsen ist, dass wir die Kurse zusammen leiten, und das ist wunderbar. Und vor einigen Jahren kam genauso mein jetzt erwachsener Sohn mit 19 Jahren zu mir und hat gesagt, Mama, ich mache jetzt bei dir die Ausbildung. War erst mal schockiert, dann hochgradig geehrt, und der hat dann tatsächlich auch sich in diese Arbeit eingearbeitet, so dass er heute Tantra-Kurse leitet von jungen Menschen für junge Menschen. Tantra for Youngsters nennt sich dieser Bereich bei uns. Und woraus wirklich auch immer mehr erwächst. Ja, so, dass sich die Arbeit auch breiter aufstellt. Und mir sind junge Menschen auch, weil ich habe selber zwei erwachsene Kinder und die ich sehr liebe, bin mittlerweile auch schon Oma. Und dass junge Menschen, wie ich frühzeitig durch Neugierde auf solche Pfade gekommen bin, dass der Dino, mein Sohn, so junge Menschen begleiten kann, darf, weil wenn die unter sich erstmal diese Räume entdecken dürfen, das ist wunderbar, wie wenn sie gleich unter verschiedenen altersartigen Menschen sind. Die Menschen dort, die jungen Menschen sind von circa 18, meist so ab 20 bis 30, Anfang 30. Und die lernen dann untereinander nochmal anders, als wenn sie dann mit Menschen auch reiferen Alters in einem Kurs sind. Ja.
Eigentlich wäre total wichtig, dass die jungen Menschen ihren eigenen Space haben. Und habe mir schon ein paar Mal gedacht, ich wünsche mir das für meine eigenen Söhne auch sehr. Und gleichzeitig weiß ich als Vater auch, dass ich aus dem Vorschlagswesen mich zurückhalten sollte. Jungs, ihr hört ja den Podcast, das weiß ich ja. Insofern nehmt das mal als liebevollen Hinweis. Nehmt es von Pravahi, nicht von mir. Von Papa ist es manchmal schwieriger zu hören. Aber es gibt da was für junge Menschen. Und du schreibst ja auf deiner Webpage auch, du möchtest ein Angebot machen für eine neue Liebeskultur.
Ja. Yeah.
Und ich kann das nur so unterstützen, weil ich glaube, dass ganz viele Männer kaum ein Wissen haben über die Möglichkeiten von Liebeskultur. Ich nehme mich da selber. Ich bin ohne Aufklärung groß geworden. Ich habe halt Bravo gehabt, das war das Maximale. Und behaupte, dass ich vielleicht erst seit 10 Jahren so das Gefühl einer Liebeskultur überhaupt verstanden habe. Bis dahin habe ich das auch agiert, wie ich denke, dass sie es gehört. Also aber ohne Wissen. Also es ist ja auch ein bisschen ein Heimlichkeitsthema. Mhm. Was ich damit sagen will, ich glaube, je früher Menschen sich öffnen können und das Thema Liebeskultur sich überhaupt mal definieren können, desto glücklicher kann ihr Leben verlaufen. Und sie müssen nicht irgendwelche ausgetretenen Wege ihrer Eltern gehen und können in meinem Urteil auch ganz anders als Mann einer Frau begegnen und auch eine Frau einem Mann. Also ich finde das ein sehr schönes Angebot. Insofern vielen Dank, Lino, dass du das machst. Du leistest, glaube ich, auch hier wieder einen Beitrag für eine bessere Welt. Ich würde gerne mal kurz, weil ich ganz sicher bin, dass Leute sich fragen, ja, wie ist denn das so mit dem Thema Eifersucht? Aus der Hüfte, wie geht ihr als Paar mit dem Thema Eifersucht um? Oder wie bist du in deinem Leben mit dem Thema Eifersucht umgegangen? Wie können Paare es schaffen, sich zu dem Weg Tantra zu begeben und dieser großen Kontraenergie, nenne ich sie mal, Eifersucht begegnen?
Also, ja, das ist schon ein heikler Punkt. Ich würde mal sagen, weil wir kommen ja aus einer Kultur, die einlädt, dass es ja einen Mann, eine Frau in meinem Leben gibt, die für mich vollumfänglich da ist. Und das nennt man auch so ein Monogamiegebot. Und die Realität ist ja einfach auch, dass es Menschen gibt, ja, mit denen man eine tolle Energie hat, wo man sich miteinander wohl und geborgen fühlt und wo es darum geht, das erstmal auch anzuerkennen, ohne gleich in eine Interaktion zu gehen oder zu sagen, ich brauche noch eine zweite Liebe in meinem Leben oder was auch immer. In den Kursen erstmal können die Paare, die kommen, einfach nur für sich alles machen, ja, und das ist auch sinnvoll. Ja, und dann schauen, ob ich mal eine Massage auch oder eine Massagesequenz mit einem anderen Partner teilen kann und zu merken, oh, es passiert ja gar nichts, sondern ein anderer Mensch fühlt sich einfach nur mal anders an. Es ist auch mal schön, eine andere Energie zu fühlen. Und wir haben Paare, die bleiben immer nur unter sich. Wir haben auch Paare, die öffnen sich, die merken, bringt uns mehr zusammen, als dass es uns trennt.
Es gibt da keinen Zwang.
Nein, also überhaupt nicht.
Wenn ich mich anmelde, ist das nicht sofort die Erlaubnis, die ich an dich übertrage, dass wir uns als Paar auch mit anderen verbinden müssen, sondern nein. So war auch meine Erfahrung. Also ich komme ja noch sehr stark aus einer Eifersuchtsenge, die sich Gott sei Dank sehr stark geweitet hat. Aber ich möchte das nochmal betonen. Genau so war es. Wir haben uns als Paar angemeldet. Wir haben erstmal die Übungen alleine gemacht. Dann gab es schon genug Sperrfeuer für mich. Also es gab schon genug Munition zum dran arbeiten.
Ja.
Und mehr und mehr zu gucken, was ruckelt da eigentlich in mir. Und das kann ich auch nur jedem Paar empfehlen. Guckt und definiert einfach euren Freiraum. Und wenn es keinen gibt, dann ist das der Deal für vielleicht das erste Wochenende. Und dann zu schauen, wie weit kann ich gehen. Und genau das finde ich auch sehr schön mit den Sequenzen. Das ist ja nicht immer eine komplette Tantra-Massage von anderthalb Stunden am Stück, sondern wir haben ja Kurzmomente, wo wir vielleicht mal mit jemandem durch die Chakren atmen, wo wir vielleicht mal kurz mit jemandem tanzen. Also da gibt's ja viele kleine Inselchen, auf die ich hocken kann, um mal zu gucken, wie ist denn das in der Verprobung, wenn ich mir mit einem anderen Menschen zu begegnen, außer mit meiner Ehefrau und für meine Ehefrau Carina auch mal mit anderen Menschen, ohne dass der Farid mit seinen Affen im Kopf sofort losrennen muss.
Ja, und das
mit seinen ehemaligen Affen im Kopf, will ich mal hierfür deutlich sagen.
Weil das Tantra lebt ja auch von Achtsamkeit und Respekt, auch vor den eigenen Grenzen, die sich erweitern dürfen, aber nicht müssen. Weil alles, was unter Druck geschieht, dass ich selber mir auch Druck mache, ich muss anders sein, als ich bin. Nein, geht es erstmal darum, ich habe da eine Grenze und das auch klar auszudrücken, ja, und damit zu sein. Und weil was wir im Tantra auch erleben, wir haben alle in der Kindheit Schmerzen von Verlust erlebt, ja, dass wir nicht in der Familie oder als Kind das bekommen haben, was wir brauchen. Und im späteren Leben, wenn uns das nochmal begegnet, dass uns sich jemand abwendet, kommen dann manchmal alte Kindheitsmuster hervor, wo ich merke, da ist eigentlich ein inneres Kind, was da anspringt, was Angst hat, die Mama zu verlieren oder den Papa. Und das sind solche Themen, die dann auch in so einem Raum aufkommen dürfen. Und dann vielleicht sucht man sich jemand als Unterstützung, um da mal tiefer zu schauen und nochmal zu beleuchten. Weil das Schöne, was ich finde in den tantrischen Seminaren, ist einfach der Punkt, dass wir mal was ausprobieren dürfen in einem geschützten Rahmen. Das ist jemand, der das hält, auch wenn mal irgendwo Tränen fließen. wir haben immer ein starkes Team dabei von Menschen, die es gewohnt sind, Menschen liebevoll zu begleiten, indem, dass man was Neues, Schönes lernt und Freude hat und wow und oh, toll, ja, sich selbst so zu erfahren, auch so lebendig, wie man das im tantrischen Kontext oft hat. Diese Lebendigkeit, die körperlich spürbar ist und die Seele und das Herz auch ergreift. Und dann aber auch, dass genau dann neben der Freude so haarfein liegen auch alte verborgene Schmerzen und die auch sein dürfen. Ja, und die aber, wenn das Ganze in so einem Seminarcharakter, wo eben der Tom und ich wie so ein Elternpaar da sind, ja, wie die guten Eltern, die wir sich immer gewünscht haben, die auch, wenn es mal weh tut, Eier machen, so nennt man das auch, wenn man Kinder hat, ja. Einfach mal da sind, ja, das einsammeln. Und man darf auch mal weinen. Mhm. Auch als Mann, als Frau, die man voll erwachsen und verantwortlich im Leben steht.
Ich will das nochmal hervorheben, dieser Aspekt der eigenen Weiterentwicklung. Mir war der vorher gar nicht so klar, als ich vor 6, 7 Jahren begonnen hatte. Und ich bin hier noch mittendrin. Aber festzustellen, das ist auch ein Teil, ich sage jetzt mal, meiner spirituellen Reise und eine Weiterbildung auf extrem hohem Niveau, weil es einen ganz, ganz tiefen Urteil von mir berührt, wo ich manchmal, von dem ich gar nicht wusste, wie viel Lavamassen sich rechts und links bewegen, bis ich halt mal dorthin komme und den Deckel kurz lüfte und sehe, was da gerade mir unterwegs ist. Insofern kann ich das in meiner Perspektive auch sehr als wie eine Weiterbildung empfehlen in einem besonders geschützten Raum. Und den finde ich, Pravahi, den bietest du zusammen mit Tom und deinem Assistenzteam, die ich ja auch schon kennenlernen durfte, einfach in einem sehr guten Rahmen an. Dieses geschützte Rahmen. Insofern, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kommen wir zum Werbeblock. Wenn du genau so einen Rahmen erfahren willst, dann mach das mal. Und ich glaube, das erste Mal jetzt für meinen 50 Podcast beginne ich den Werbeblock. Also es gibt den sogenannten Moonlight Retreat. Da ist noch eine zusätzliche Band dabei, die ich wahnsinnig schön finde. Pravahi kann das, glaube ich, gleich noch ein bisschen erläutern, wo es so Schnuppertage gibt, wo du auf nur mal einen Abend dazugehen kannst. Also Pravahi bietet immer so Kennenlernabende an für ganz kleines Geld, um mal reinzuriechen. Und dann kann ich dir sehr empfehlen, mal so ein Wochenende einfach mal zu machen. Mhm. In meiner Wahrheit am besten in der Reihenfolge. Also ich habe gut begonnen, also mit dem Schnupperabend, dass du gucken kannst, mit wem hast du da zu tun und auch mit dir selber dich kennenlernst, wie weit lässt du dich ein, dann über ein Wochenende zu gehen. Oder ich habe mich jetzt dann auch entschlossen, in so eine Jahresausbildung zu gehen. Bin jetzt schon für mich auf der Suche, wie es für mich weitergeht, weil ich merke, da gibt es noch so viel zu lernen. Die Webpage haben wir da schon gesagt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, man kann als Einzelperson und, glaube ich, auch als Paar, Pravahi, zu dir ins Coaching gehen. Kannst du nochmal grob das abrunden? Wie würde sowas ablaufen?
Also ich empfehle immer erstmal die Gruppen, weil dort das ein Rahmen ist, in dem man sich ja auch wie in der Welt bewegt. Ja, meist spiegeln die Gruppen gut dein Umfeld auch wieder. Und wenn dann gezielt ein Thema auftaucht, dann kann man nochmal in Einzelcoaching gehen, kann sich das nochmal feiner anschauen, weil in den Gruppen geht es natürlich darum, erstmal nach den Sternen zu greifen und dann zu merken, da ist man eine Stufe, da muss man mal innehalten und tiefer hinschauen. Dann kann man mal eine Einzelstunde buchen als Paar oder als einzelner Mensch und dann mit Gespräch oder Körperarbeit tiefer gehen, Atemarbeit, Breathwork. Ja, da machen wir auch einzelne Abende dazu. Oder ja, man kann noch mal schauen, was bringt die, dass man noch mal konkreter schaut. Ja, ist ein Atemwochenende angesagt? Ist ein Paarwochenende angesagt, wo man noch mal tiefer sich diese Themen auch anschaut?
Dann gibt's ja einen richtig super tollen Event. Da war ich leider auch noch nicht, aber mir wurde von schon viel vorgeschwärmt. Der findet ja immer zur warmen Jahreszeit statt. Und wo ist der?
Ja, es gibt zweimal eine ganze Woche Tantra-Urlaub in der Toskana. Ja, einmal begleitet von der Band, dies Jahr Ende August. Und im Juni sind wir nochmal eine Woche ohne die Band. Und das sind besondere Highlights, weil so diese Verbindung von Tantra-Seminar, also wir machen immer Vormittags- und Abendseminar, haben einen ganz langen Nachmittag frei, wo man einfach am Pool chillen kann, in der Natur spazieren gehen kann, mit den anderen Kursteilnehmern sich befreunden kann. Also daraus entstehen immer ganz tolle, erholsame Zeiten, ja. Weil wir werden super schön italienisch bekocht und haben so ein Seminarhaus in einer Alleinlage, wo es auch im Sommer, wenn es mal heiß ist, abends kühl ist, weil das auf so einem kleinen Hügel, toskanischen Hügel, sehr malerisch liegt. Und das sind unsere Highlights des Jahres. Das lohnt sich immer für Anfänger wie auch für Menschen mit Tantra-Erfahrung. Ist das ein wunderbares Erlebnis.
Carina und ich waren ja schon in ein, zwei anderen Tantra-Schulen und deswegen will ich mal auf diese Band kommen. Die finde ich ja so sensationell. Was ist das denn für eine Band? Wie heißen die denn? Dass wir vielleicht auch mal kurz Werbung machen für die, weil die natürlich sind ja echt der Hammer.
Das ist die Band Mantra Lounge, Mohani, Saka und Marius, die in Heidelberg leben und die über die das Rezitieren von Mantras, die machen auch eigene Mantra-Satsang-Abende, wo man die auch mal in Heidelberg kennenlernen kann unter mantralounge.de. Und die machen einfach, die begleiten die Seminare, die Meditationen werden live gespielt, ja, und auch die Massagen werden mit Live-Klängen untermalt. Und das ist so ein schönes Zusammenspiel, von eben, dass die Energie der Gruppe aufnehmen und das wieder zurückgeben. Also das ist einfach so wunderschön. Der nächste Event ist Ostersamstag. Machen wir immer so 5 Stunden live gespielt in Oberursel in der Krebsmühle. Und weitere Events gibt es auf der Homepage, ein Silvester-Retreat, das wir mit der Band zusammen machen. Und das ist einfach wunderbar. Das sind auch ganz alte Freunde von uns und mit denen wir schon Jahre kooperieren und ganz tiefe Erfahrungen gemacht haben.
Ich kann das nur aus Sicht eines Teilnehmers bestärken. Ich habe so einen Abend, glaube ich, noch nie erlebt im tantrischen Kontext, weil diese Musik ist
zauberhaft.
Ja, es ist einfach zauberhaft. Insofern danke an die Band für dieses Geschenk für die Welt. Ja. Wir würden jetzt zum Ende kommen. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Das passiert mir ja immer wieder mal.
Also ich glaube, wir haben sehr weit in alle Richtungen warst du inspiriert zu sprechen von wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und immer wieder die Neugierde sprechen zu lassen, das war ein tiefes Thema. Und einfach mal sich zu wagen, was ganz Neues auszuprobieren. Einfach springen, wenn Inspiration da ist. Das wäre noch, was mir wichtig wäre, auch mitzuteilen und den ZuhörerInnen mitzugeben auf den Weg. Fühl dich inspiriert, komm mal vorbei und öffne dein Herz für dich, für das, was dich freut, und geh deinen Weg. Namaste.
Und damit schließe ich auch, weil es schöner nicht geht. Namaste und dir einen wunderbaren Tag.